Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mommies and Magic. Das war zu viel.
Du hast mir mein Magic weggenommen.
Ich nehm's. Ich merk's gerade. Machen wir nochmal.
Nein, lassen wir jetzt so. Wir müssen das jetzt so lassen. Es tut mir leid. Gesagt ist gesagt.
Asche auf mein Haupt. Also,
hier. Wir sind wieder da.
Ja, völlig übermütig. Hätte den Kaffee doch nicht trinken sollen. Da sind wir wieder.
Mit der zweiten Folge in 2024. Es ist unsere Folge 42.
Der Sinn von überhaupt allem.
Ja.
Auch der Sinn von Mommies and Magic.
So sieht's aus.
Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. Müssen wir diesmal eine Content-Warnung vorab geben?
Sollten wir machen. Worüber reden wir heute?
Wir sprechen übers Rauchen.
Oh.
Sollte man ja nicht tun, ne? Von wegen Gesundheit.
Das Gesundheitsministerium warnt.
Rauchen schadet der Gesundheit.
So sieht's wohl aus.
Liebe Kinder, tut es nicht.
Nein, fangt erst gar nicht damit an.
Hast du schon mal?
Ja, ich hoffe, meine Mom hört jetzt hier nicht bei. ich habe tatsächlich mal probiert, ja? Also Zigaretten rauchen. Mein damaliger Freundeskreis hat sehr viel geraucht und die ganzen Archäologen haben halt auch auf Grabung geraucht.
Ja, das ist Klischee, und ne?
Ich muss ja sagen, ich fand es immer super ungerecht, dass die halt am Schnitt stehen, während andere sich die Seele aus dem Leib schippen und die da fröhlich eine Raucherpause nach der anderen machen. Ich fand es sehr ungerecht.
Das stimmt.
Jetzt schmecken Zigaretten halt irgendwie nicht gut und ist auch nicht so gesund. Ich habe das dann versucht zu kompensieren mit Lollis.
Lollipause?
So Lollipause, Chupa Chup und so. Aber so viele Lollis kann man gar nicht lutschen und dann ist ja auch da wieder der Zucker.
Die sind auch nicht gesund.
Nee. Mhm. Also vielleicht sollte man so eine Möhrchenpause einführen oder sowas. Ich weiß es nicht.
Definitiv gesünder.
Ja, nee. Bin nicht dabei geblieben. Ja,
richtig so. So muss das sein.
Ja, und du?
Ja, auch mal so mit der Freundin hinterm Busch. So ganz klassisch irgendwie. Und mal, als ich sehr alkoholisiert war, ich glaube zweimal oder so. Aber nee.
So diese Partyraucher und
ja,
sowas.
Partyraucher, ja. Ganz furchtbar irgendwie. Ja. Nee,
wir
braucht's nicht.
Hatten tatsächlich mal eine Phase, da haben wir so Zigarillos geraucht.
Die stinken doch ganz furchtbar.
Ja, es war irgendwie mal ganz geil, wenn du so in Griechenland von der Grabung kommst und hast so dann Sonnenuntergang, frisch geduscht, dein Uso und dein Zigarillo. Hat auch Stil, aber ja.
Hat Stil, aber kein Geschmack, ne?
Ja, das war schon irgendwie nice, aber nee, hat sich auch nicht gehalten. Mm-mm.
Die geneigte Zuhörerschaft weiß vielleicht, was das Thema unserer heutigen Folge ist.
Vielleicht sollten wir es einfach nochmal sagen. Warum reden wir übers Rauchen?
Wir sprechen heute über den Comic Tim und Struppi.
Die Zigarren des Pharaos.
Also, ne, es tut uns leid. Es ist halt so, Hergé hat das gemacht und deswegen ist er schuld.
Richtig.
Comics. Wir haben ja schon mal über Comics gesprochen. Wir haben über Asterix gesprochen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, tut es. Wie sind so dein Verhältnis zu Comics? Früher ganz viel Comics gelesen?
Ja, sehr ambivalent. Ich hatte tatsächlich nicht so viele Comics. Ich habe mein Taschengeld investiert in Mickey Mouse, das stimmt. Und immer wenn ich krank war, habe ich dann von meinen Eltern so einen Asterix-Comic dann bekommen, um das dann im Bett besser aushalten zu können. Aber ich tue mich schwer. Also ich kann einen Roman super easy weglesen, aber mit diesen Sprechblasen und den Bildern und gucken und machen empfinde ich Comics so ein bisschen als, ja, hektisch fast schon.
Mhm.
Und dann gucke ich entweder Bilder oder lese und dann kommt irgendwie nichts bei rum. Also tue mich schwer mit Comics, obwohl ich die eigentlich sehr gerne mag.
Ich bin mit Comics sozialisiert worden, weil mein Vater der hat auch schon als Kind irgendwie Comics gelesen und hat das dann als Erwachsener nochmal wieder sich eine ganz große Comicsammlung aufgebaut. Prinz Eisenherz, die ganzen Klassiker, Sigurd, Nick der Weltraumfahrer, ganz, ganz große Liebe. Die klassischen Tarzan-Comics, Asterix natürlich, also meine Asterix waren dann schon von meinen Eltern. Ich selbst habe daheim eben auch, ne, Nick der Weltraumfahrer. Ich habe eine vollständige Sammlung Flammender Speer, Indianer-Comics, die ich früher auch gelesen habe. Lustige Taschenbücher. Ich habe Alix, da müssen wir auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Gibt es nämlich auch Ägyptenbände.
Hier kommt Alex.
Alex ist ein gallischer junger Mann, der dann auch so zu Cäsars Zeiten als römischer Adoptivsohn Abenteuer in aller Welt erlebt.
Der Cousin von Papyrus.
Ja, ja, genau. Der Sohn des Nil, die Goldene Sphinx und so weiter. Werde ich dich auch mal mit bekannt machen.
Ja, bin gespannt.
Moon Knight, natürlich.
Ja, okay, aber da habe ich mich auch echt schwer mitgetan. Ich habe das mir dir ausgeliehen. Ich dachte so, boah, was geht ab? Aber ja.
Muss man lieben, ne?
Ja, aber prinzipiell finde ich das ein ganz cooles Mittel, um eben auch so historische Sachen abzuspielen. Und ich war da ja
wir
auch.
Haben ja noch den, wir haben noch den.
Den?
Den Comic nach den Ägypten, wie heißt der
da denn? Da gibt es so viele Ägypten-Comics.
Ja.
Den Manga oder.
Nein, den historischen.
Das Manga?
Sickenden Reh, wie heißt der?
Ach ja, um Gottes Willen. Ja, nee, Freitag.
Nicht Amenophis, nicht Amenemhet, Kamosse und so. Achmose. Meine Güte.
Es ist schon spät.
Also den haben wir auch noch.
Ja, genau. Aber wie gesagt, im Louvre, da gibt es eine ganze Abteilung mit eben Comics, die auch für Historiker gemacht sind.
Franco-belgische Comics.
Also mega cool. Finde ich auch so dann ganz nice, um da nochmal so ein Pep in die Geschichts- und Kulturvermittlung reinzubringen.
Das heißt, du hast also früher auch nicht Tim und Struppi gelesen?
Nee, gelesen habe ich die nicht. Ich kannte aber so ein bisschen die Bilder. Also ich wusste schon, wie der aussieht. Und ich wusste auch, da gibt es den süßen Hund. Und habe mir das so recht goldig irgendwie vorgestellt. Jetzt habe ich hier den Comic dann mir hier im Museumsshop organisiert.
Kleine Werbepause. Es gibt den bei uns im Museum zu kaufen.
Und war dann relativ erschrocken und schockiert, was da drin abgeht.
Du kennst ja Captain Haddock noch gar nicht.
Also,
der kommt daran gar nicht vor.
Ja, also die Themen, die angesprochen werden, die Archetypen und diese ganzen Klischees, die da drin verballert werden, nicht so gut gealtert und sehr viel Raum für sehr viel Kritik.
Ja, also durchaus, das ist ja immer sowas. Also Comics werden ja oftmals abgestempelt, auch so ein Hilfe für Kinder.
Ja.
Haben wir bei Asterix ja auch schon festgestellt. Ja, aber diese ganzen verschiedenen Ebenen sehen Kinder halt irgendwie selten. Also ich hatte früher, ich hatte original ein Tim und Struppi-Heft, die Krabbe mit den goldenen Scheren. Und ich glaube, ich hatte davon auch eine Hörspielkassette. Ich bin mir nicht sicher, ich muss mir meinen Eltern mal auf Forschungsreise geben. Aber die Krabbe mit den goldenen Scheren, das heißt, die kannte ich. Die anderen Tim und Struppi, ich glaube, die lagen beim Kieferorthopäden aus oder... Also ich besaß sie zumindest nicht.
Ja,
Tim und Struppi hat ja trotz allem eine sehr, sehr große Fangemeinde. Es gibt ja sogar die Tintinologie. Also Tintin ist Tintin, mein mageres Französisch, ist ja der Originalname von Tim.
Genau, im Französischen heißt der Comic auch Les Aventures de Tintin.
Ja, danke.
Dafür. Bitte gerne.
Du kannst es.
Und Struppi heißt dann auch Milou.
Milou, genau. Nicht Malou, sondern Milou.
Genau, das ist übrigens der Name von Egers erster großer Liebe oder sowas irgendwie.
Hat sie denn einem Hund gegeben? Gut, wir stellen das nicht in Frage.
Nein, wir hinterfragen das nicht, aber ich glaube, es war lieb gemeint.
Die Zigarren des Pharao.
Ja.
Ist das vierte Album von Tim und Struppi, entstanden zwischen 1932 und 1934. Man hat damals ja nicht gleich so ein Comic-Album rausgebracht, sondern das wurde immer abschnittsweise in Zeitungen veröffentlicht.
Mhm, genau.
Und damals noch schwarz-weiß. Und die farbige Albumfassung, deutlich zusammengestampft, ist dann 1955 erschienen. Das heißt also, das, was man jetzt heute so kaufen kann, das ist die Fassung von 1955.
Ja, wer hat es erfunden? Du hast schon gesagt, der Autor heißt Hergé. Das ist in der Tat ein Künstlername. Geboren als Georges Prosper Rémy, 1907 bis 1983, benennt sich dann irgendwann in Hergé um. Das ist irgendwie ein Gedeichsel aus seinen Vornamen, den Buchstaben, weiß nicht so genau. Und da ist es eben auch ganz spannend, weil er... Also wie er aufgewachsen ist und wie er dann auch in der Zeitung dann gearbeitet hat. Deswegen bietet sich das auch an, die Comics dann in dieser Zeitung, in der er gearbeitet hat, auch zu publizieren. Er wächst auf in Brüssel und ist in einem sehr konservativ-katholisch geprägten Milieu groß geworden und er wächst eben in den Ersten Weltkrieg auch mit rein und wächst in der Zeit eben auf. Er steht sehr stark unter dem Einfluss seines Ziehvaters, ist ein katholischer Priester, der sich dann auch ja mit den Nationalsozialisten sympathisiert. Und Heger hat auch schon früh Kontakt zu radikalisierten Jugendgruppen. Und das prägt auch ganz stark eben ja, den Hintergrund, in dem Tim und Struppi sich bewegen. Und das eben auch, was ich meinte, da ist sehr viel Platz für sehr viel ja, Gesellschaftskritik, weil Heger das eben hier in seinen Comics so ein bisschen halt einbaut. Und zum Thema Kinder kriegen das nicht so mit, aber es ist trotzdem so angedacht gewesen, dass hier auch Kinder schon entsprechend eingestimmt werden auf einen gewissen politischen Jargon und Denkweise. Denn die Zeitung, in der er das publiziert, heißt Le 20e siècle, also das 20. Jahrhundert, ist eine sehr ja, katholisch-konservative Zeitung, die dann eben auch 1928 ein extra Kinderblättchen rausbringt. Das heißt Le Petit 20e, also der kleine 20. oder sowas. Da gab es dann jeden Donnerstag circa 8 Seiten und da kommt auch erstmals Tim und Struppi auf. Also das legt schon auch ganz klar die Richtung, wohin diese Comics gehen und was die da sollen.
Die ersten 3 Alben, die es gab, Tim im Lande der Sowjets, Tim im Kongo, Tim in Amerika.
Ja.
Uhaha.
Genau.
Wie du sagtest, nicht gut gealtert.
Harter Tobak und die, ja, die Comics stehen bis heute in sehr, sehr starker Kritik und sind auch zum Teil neu aufgelegt und überarbeitet worden. Gerade der Band Tim im Kongo ist eben sehr, sehr stark kritisiert worden für eben ja, die Verwendung rassistischer, kolonialistischer und auch antikommunistischer Stereotype. Also man muss dazu vielleicht auch wissen, dass Belgien Kolonialherrschaft über den Kongo hatte.
König Leopold und so, ne?
Genau, König Leopold II. Von... Boah, ich habe die Jahreszahlen irgendwo, habe sie da vergessen, muss ich nachgucken. Ja, es heißt auch die Kongo-Gräuel und es ist einer der blutigsten Kolonialherrschaften ever. Und dieser Comic mit Tim im Kongo, ja, der verherrlicht das so. Das wird so ein bisschen dargestellt, als wäre diese Belgien-Herrschaft oder Kolonialherrschaft da ein Segen. Und Tim tritt so ein bisschen da als kolonialer Lehrer auf, der diesen ja vermeintlich dummen und faulen Kongolesen irgendwie da Kultur beibringen muss. Und das ist schon echt heftig. Ja? Also es wird auch Großwildjagd zum Beispiel verherrlicht. Also Tim sprengt dort ein Nashorn mit Dynamit. Und diese Stelle ist auch später in den Neuauflagen zum Beispiel rausgekürzt worden.
Ja, zum Glück.
Die gibt's nicht mehr. Und es geht sogar so weit, dass auch in Afrika Klage eingereicht worden ist und in Afrika zum Teil der Verkauf dieser Comics verboten ist.
Krass.
Also das ist schon harter Tobak und harter Tabak sozusagen.
um beim Thema zu bleiben.
Um beim Thema zu bleiben, sind dann entsprechend auch im Band Die Zigarren des Pharaos auch ein paar nette Sachen drin.
Ja, das vierte Album jetzt unterscheidet sich eben von diesen ersten dreien. Das heißt, Hergé hat mit diesem vierten Album auch erstmal die Möglichkeit gehabt, wirklich eine große Geschichte zu erzählen. Das heißt also, das ist wirklich ein Bruch, den wir hier haben und eine Veränderung, die sich dann auch in den folgenden Tim und Struppi-Alben zeigt.
Ja, zum Glück. Also das muss man ihm auch zugute halten, dass angefangen jetzt mit dem Band über Afrika und Asien, im folgenden Band dann der Blaue Lotus, ja, dann Tim auch China bereist und das ist dahingehend entstanden, dass Heger Kontakt auch zu Chinesen hatte, mit denen er auch befreundet war und das Ganze dann auch etwas kritischer gesehen hat, ein bisschen mehr Background gekriegt hat und da auch so ein bisschen seine, ja, also er steht halt immer sehr stark im Einfluss dieser katholisch-konservativen Erziehung, die er hatte und das lockert sich dann Ende und das sieht man dann auch in den Comics. Also es ist durchaus eine Entwicklung zu sehen, das kann man ihm zugute halten, das ist schon wahr, ja.
Worum geht es denn jetzt eigentlich bei den Zigarren des Pharao? Tim und Struppi sind auf Kreuzfahrt im Mittelmeer und machen dort an Bord die Bekanntschaft des Ägyptologen Philemon Siklon, der auf der Suche nach dem Grab des Pharaos Kiosk ist. Die beiden finden das Grab in der Nähe von Kairo bei den großen Pyramiden. Der Professor verschwindet und im Innern des Grabes finden Tim und Struppi eine Reihe von mumifizierten Ägyptologen, die bei der Suche nach dem Grab verschwunden waren und auch eine Reihe von Zigarrenboxen, die mit dem Symbol des Königs oder Pharaos Ki-Osk gekennzeichnet sind. Im Grab werden Tim und Struppi durch Gas betäubt und ebenfalls entführt und im Innern von Särgen an Bord eines Schiffes gebracht. Bei der Kontrolle des Schiffes werden die Särge über Bord geworfen und die Suche nach dem Ursprung der Zigarren führt Tim und Struppi über Arabien bis nach Indien, wo Tim dann auf einen verwirrten Zyklon trifft, der unter Drogen gesetzt wurde und sich nun für Pharao Ramses II. Hält. Tim kommt einem Opiumkartell auf die Spur und die Geschichte wird, wie du gesagt hast, im Album Der blaue Lotus dann fortgesetzt.
Ja, es ist eine hinreichend verwirrende Geschichte und es ist wahnsinnig viele Schauplätze, sehr viele Ereignisse und dann gar nicht so viel Ägypten, wie ich dachte.
Das habe ich mir auch gedacht. Der Ägypten-Part ist sehr, sehr kurz dafür, dass das ganze Album die Zigarren des Pharaos hat. Und es hat auch echt eine ganze Reihe von Plotlöchern, wo ich mir denke, so, Also, das wird irgendwie gar nicht mehr so richtig aufgegriffen. Und wir gehen das gleich nochmal ganz durch. Der Hintergrund des Ganzen, wir haben eben schon von Hergé gehört und wir haben auch entstanden zwischen 1932 und 1934. Hergé hat sich durch die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun inspirieren lassen und spielt mal wieder mit dem Fluch des Pharao. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, sind mehrfach auf diesen Fluch gestoßen. 1923 besuchte nämlich die belgische Königin Elisabeth als eine der ersten das Grab von Tutanchamun und gründete mit dem Ägyptologen Jean Capard, 1877 bis 1947, der Vater der belgischen Ägyptologie, die Association Égyptologique Reine Elisabeth.
Ah oui.
Aha. 1930 gab es eine weitere Reise des Königspaares nach Ägypten, wo sie Kairo, die Pyramiden und die Sphinx, Theben und das Grab von Ramses I. besucht haben. In Belgien herrschte eine öffentliche Ägyptenbegeisterung, die dann wohl auch Hergé ergriffen hat. Und das Fach wurde allgemein in diesem kleinen Land sehr gefördert.
Aha, sehr, sehr cool. Mhm. Ja, also Inspiration kommt aus allen Ecken. Und vielleicht passt es hier ganz gut, denn es gibt auch für den Tim eine Inspiration aus dem echten Leben. Und zwar einen Dänen namens, mein Dänisch ist nicht so gut, aber ich glaube, er heißt Pall oder Paul. Oder
Paul.
Paul.
Paul. Das ist das A mit dem Kringel oben drauf, ne?
Ich habe es nicht mit Kringel gefunden, da steht nur P-A-L-L-E. So. Er heißt Huld mit Nachnamen. Also ich sage jetzt mal Palle oder Polle Huld. Der lebte von 1912 bis 2010 tatsächlich. Ist ein dänischer Abenteurer, Schriftsteller und Schauspieler, der seine Karriere mit einem Bam quasi anfängt. Also er hat seine Lehre irgendwie abgebrochen, seine Schwestern haben ihn immer geärgert, er war mega frustriert. Und dann wurde in einer Zeitung zu einem Wettbewerb aufgerufen, nämlich im Rahmen des 100. Geburtstages von Jules Verne wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Und die Bedingung war, es sollen sich Leute, Männer, junge Männer bewerben, die möglichst ähnlich zu Phileas Fogg eine Ähnlichkeit haben.
80 Tage um die Welt.
Genau, die Reise 80 Tage um die Erde. Eben zu dem Hauptdarsteller oder dem Protagonisten sollte eben jemand sehr ähnlich sein. Und der Preis war quasi eine 44-tägige Weltreise mit der Bahn nach England, Schottland, Japan, mit der transsibirischen Eisenbahn bis nach Moskau, Polen und Deutschland. Und gewonnen hat eben dieser Palle Huld. Ein fescher junger Mann mit roten Haaren und Sommersprossen. Und er hat dann ein Buch geschrieben über diese 44 Tage Reise, die er da gemacht hat. Und das war super erfolgreich, wurde auch in 11 Sprachen übersetzt. Und ja, eines dieser Bücher hat wohl auch der Hergé in die Finger gekriegt. Und das scheint so inoffiziell das Vorbild für Tim gewesen zu sein.
Krass.
Mega. Und da hat man es zum Beispiel auch, die sind zum Teil auch durch die Mandschurei gereist in diesen 44 Tagen. Da gab es in der Zeit Kämpfe zwischen Japan und der Sowjetunion. Ja, also auch das sind alles nicht ganz ungefährlich. Auch in Moskau, wo man schon so eine Angst vor deutschen Spionen und sowas hatte. Und das sind ja auch Topics, die man in den Comics wiederfindet. Also ich musste ganz ehrlich sagen, ich hatte Tim immer abgespeichert als eher jungen Mann. aber jetzt ist er irgendwie beruflich ja Journalist. Und dann kommt er ja in Abenteuer rein, da wird geschossen, da wird entführt, da sind irgendwelche Aufständischen. Also ich hatte so ganz krasse Vibes eines Geheimagenten, eines Detektiven und dann auch so ein bisschen Vibes für James Bond-mäßig.
Ja, Tim kann halt alles, ne?
Ja, vor allen Dingen, dass ja dann auch in den Zigarren des Pharaos diese Bösewichte ihre Zigarren in diesem Grab schmuggeln und auch James Bond hat ja auch seinen Sitz, also Q ist irgendwo in der Masterbar in Ägypten und hat da sein Geheimlabor, da hatte ich, ja, ne? Weiß.
Warum die das jetzt in diesem Grab des Pharao eigentlich lagern, hat sich mir auch nicht erschlossen.
Ja.
Kommen wir noch zu, gehen wir das Ganze doch mal durch.
Ja.
So, also. Seitenmäßig. Das heißt, ihr schnappt euch jetzt bitte, weil ihr das ja alle besitzt, ne? Das Comic-Album.
Ja.
Die Zigarren des Pharao. Wir haben es jeweils. Danke im Übrigen an Sarah, die mir mein Exemplar im Jahr 2022 zum Geburtstag geschenkt hat.
Aha, sehr, sehr
cool. Jetzt erst kommen wir irgendwie zur Besprechung.
Ja, siehst du, ich habe mir meins hier zu Weihnachten gekauft.
Oh, ist noch ganz frisch.
Ganz frisch.
Ja. Es fängt eigentlich, also was mir aufgefallen ist, Storytelling und so weiter, ist ganz spannend. Man hat immer das berühmt-berüchtigte Foreshadowing. Das heißt, in den Bildern werden Sachen angedeutet, die später erst passieren. Und zwar gleich das ganz erste Bild, das Kreuzfahrtschiff. Daneben ist ein Segelboot, das ist eine arabische Dhow und ist dann halt einfach der Hinweis darauf, da passiert noch irgendwas mit Arabien.
Ah, okay.
Ja, das, also, das, dem geneigten normalen LeserInnen fällt das gar nicht auf. Ne?
Also spätestens in Bild 5 ist eine Karte, da war es dann klar.
Ja, Portzeit. Okay. Also sie fahren nämlich durch das Mittelmeer, durch das Rote Meer, durch den Golf von Aden nach Indien und eigentlich wollen sie nach Shanghai.
Richtig.
Wird aber nicht so weit kommen, denn auf Seite 5, beziehungsweise eigentlich schon auf Seite 4, die erste Begegnung mit dem etwas verschrobenen, seltsamen, ziemlich verpeilten Professor. Siklon hat angeblich einen Papyrus mit dem Lageplan des Grabes dieses Pharaos Kiosk.
Denkt da auch jeder an Kiosk wie?
Ja, ja, okay. Richtig so. Das ist nämlich auch die Inspiration für diesen Namen Kiosk als Anspielung auf den Verkaufsort der frühen Tim und Struppi-Hefte.
Und der Zigarren?
Ja, wahrscheinlich auch, genau. Jener nämliche König Kiosk, den datiert übrigens die Schwarz-Weiß-Version, also die erste Version des Comics, in die 4. Dynastie 2500 vor Christus, in die Zeit von Chephren, dem Nachfolger von Cheops. Wir erinnern uns an die großen Pyramiden Cheops, Chephren, Mykerinos.
Und jetzt auch Kiosk.
Und jetzt auch noch Kiosk, wo ich mir sage, wie passt der da rein und warum hat er keine Pyramide als Grab?
Braucht man ja nicht, ja, wenn man so berühmt ist wie Kiosk, braucht man kein Weltwunder als Grab.
Zu dem Grab kommen wir dann noch. Dieser Professor Siklon hat also einen Papyrus mit dem Lageplan des Grabes, Nora. Was sagst du dazu?
Alle Archäologen sind sehr, sehr neidisch.
Gab es sowas überhaupt im alten Ägypten?
Nein. Um es kurz zu machen, nein. Also es gibt ja Karten und Pläne schon.
Es gibt sehr, sehr wenig. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil man hat ja immer so, das ist echt ein Problem, man hat immer so diese Bilder im Kopf und weiß so, ja, da gibt's was. Aber wie heißt es und wo ist es? Es ist der berühmte Turiner Bergbau-Papyrus, heute im Papyrus, heute im Museum in Turin, datiert unter den König Ramses IV. In die Zeit des Neuen Reiches, 1160 vor Christus, und zeigt Gesteinsvorkommen rund um das Wadi Hammamat. Aus derselben Zeit, auch in Turin, gibt es einen Plan des Grabes von Ramses IV. Es ist aber kein Lageplan, sondern es ist lediglich ein Grundriss. Nora guckt mich ganz zweifelnd an.
Nee, ja, ich erinnere mich. Ich war nur gerade irritiert, weil ich glaube, mein Handy hat irgendwie eine Rückkopplung hier. Genau, das war meine Irritation, aber ja, ich kenne das auch. Ja, das
also stimmt. Es gibt diese Karten, aber eine wirkliche Landkarte, auf der die Lage eines Grabes eines Königs eingezeichnet ist, no way.
Noch nie hat irgendwo das X eine Stelle markiert, wie war das?
Genau.
Ja,
gut. Vor allem nicht im alten Ägypten und vor allem schon nicht auf einem Papyrus. Auf nämlichem Papyrus steht übrigens auch der Name von Kiosk und das Zeichen des Königs, was also so ein Kreis ist. Nee, schon das Zeichen.
Es ist ja eigentlich das Zeichen der Geheimorganisation,
ja,
oder
die
nicht?
Haben das übernommen von dem König Kiosk, weil das steht ja auf dem Papyrus.
Ja, ich dachte, die hätten das da drauf geschrieben, weil das ist aus Also man sieht ja da so Hieroglyphen auf dem Papyrus und dann dieses Zeichen, das hebt sich da total von ab.
Ja, man weiß es nicht. Also sie sagt doch, ne, Plothole irgendwie. Also genau, und ist dann, das jetzt eigentlich das oder ist das doch ein moderner Papyrus? Wo ja. die?
Weil man sieht ja später auch, wenn man die Geheimorganisation, wird ja von Tim dann aufgemischt und die haben ja auch
alle das Zeichen. Ja, klar, die haben alle dieses Zeichen, aber ich dachte, das ginge auf dieses altägyptische Zeichen zurück.
Es sieht halt überhaupt nicht ägyptisch
aus. Nee, überhaupt nicht. Es ist nämlich ein Kreis, durch den so eine Schlangenlinie durchführt und zwei Punkte sind dort. Das ist so ein bisschen angelehnt an das Yin- und Yang-Zeichen.
Genau, und dann würde das ja irgendwie vielleicht sogar Sinn machen, je nachdem, woher jetzt diese ominösen Zigarren eigentlich kommen.
Das heißt also, möglicherweise ist dieser Papyrus gar nicht altägyptisch, sondern ist...
Oder der Papyrus ist altägyptisch und diese Geheimorganisation hat da einfach rumgeschmiert.
Naja, oder sie haben diesen Papyrus gefaked, um die Lage des Grabes festzulegen. Man weiß es nicht.
Ja, aber dann wären ja nicht so viele Ägyptologen seit Jahrzehnten
auf der Suche. Eben, ne? Eben. Also wären dann da in diesem Grab, wo wir dann gleich noch mit dazukommen. Ja, schwierig.
Alles nicht so einfach.
Genau, auf jeden Fall lädt der Professor Tim ein, wenn sie in Ägypten Halt machen, dass sie einen kurzen Landausflug machen, um nämlich jenes nämliche Grab zu suchen. Und sie halten dann an in
Kairo.
Port Said.
Ah ja, also erst in Port Said und dann nach Kairo.
Genau, so. Port Said, dazu hast du was.
Port Said, ja, die Weltstadt, die wir alle natürlich kennen und wissen, wo die ist.
In Ägypten.
Ja, und zwar am Eingang zu Suezkanal.
Wir kennen alle den Suezkanal, weil nämlich dieser Frachter ihn blockiert hat.
Richtig, genau, der war in den Medien. Port Said ist eigentlich eine super wichtige Stadt, denn sie verbindet das Mittelmeer bzw. Europa dann mit dem weiteren Weg in den Orient. Ich mache hier mal Anführungsstriche.
Ihr habt sie gehört.
Port Said ist sehr, sehr spannend. Es liegt am nördlichen Ende des Suezkanals und hat eine Schwesterstadt gegenüber, Port Fuad. Hm. Und ist dann
König Fuad, ne?
Ja, genau. Nach dem König ist das eben auch benannt worden. Es liegt damit quasi auf zwei Kontinenten vergleichbar mit Istanbul. Und hat dementsprechend eine ganz, ganz wichtige Funktion für alle, die dann eben weiter nach Ägypten oder nach Indien fahren wollen. Port Said wurde gegründet 1859, eben im Zuge des Kanalbaus. Mhm. Also eine extra Stadt aus dem Boden gestampft, um diesen Suezkanal dann bauen zu können. Und dementsprechend auch recht schwierig, die ganzen Baumaterialien, Trinkwasser und diese ganzen Sachen da mitten ins Nirgendwo hinzuschiffen.
Verbindung zu Asterix, der am Ende des Comics Kleopatra nämlich anbietet, wenn sie mal so einen Kanal haben will, dann wären die Franzosen bereit, ihr dabei zu helfen.
Ja, das ist auch nicht ohne Grund, denn der Bau des Suezkanals hat eine relativ lange Geschichte und der fängt quasi auch schon in Ägypten, im alten Ägypten an. Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und spart dann quasi den ganzen Weg, wenn man nach Indien will, um Afrika rundherum. Mhm. Das hatten wir kurz auch schon mal angesprochen in unserer Napoleon-Folge, der ja da den Kommunikationsweg des British Empires nach Indien unterwandern und abkürzen und torpedieren wollte. Der Suezkanal wurde eröffnet am 17. November 1869 und hat eine Länge von 164 Metern. Mittlerweile ist er ein bisschen länger und ein bisschen tiefer geworden. Und ja, die Geschichte ist hinlänglich. Die ersten Planungsarbeiten dafür wurden 1846 in die Wege geleitet von einer französischen oder von einem französischen Komitee, könnte man sagen, die sich mit der Planung erstmal beschäftigt haben, kann man diesen Kanal überhaupt bauen und wenn ja, wo ist die beste Stelle? Und hat da eben auch Vermessungsarbeiten vorgenommen. Derjenige, der das vermessen hat, heißt Linon de Belfond. Der hat den Isthmus erforscht. Also Isthmus ist die engste Landstelle, Landenge zwischen zwei Meeren. Mhm. Also der kürzeste Punkt, wo man am effektivsten einen Kanal bauen würde, wenn man denn von einem Meer ins andere wollen würde. der Linon de Belfond, der hat nämlich 1831 war der leitende Ingenieur und Bauverwalter, wurde dann später sogar Bauminister, also hat da eine steile Karriere hingelegt. Und der kennt schon Drovetti. Der war mit Drovetti in Siva. Und Drovetti wiederum kennt dann den Vater von dem Erbauer.
Lesseps.
Lesseps, genau. Lesseps ist auch eine sehr, sehr spannende Person. Ferdinand de Lesseps, das ist der Erbauer des Suezkanals, der war eigentlich schon im Ruhestand, wird dann aber von seinem Jugendfreund Mohammed Said, der dann
Port Said.
Pascha wird, genau, also der quasi für das Osmanische Reich Ägypten verwaltet und regiert, kann man sagen, der wird quasi, der holt Lesseps aus dem Ruhestand zurück und beauftragt ihn mit dem Bau des ja, des Suezkanals und er kriegt dafür sogar eine Konzession von 99 Jahren. Und die wird dann stetig erweitert und so. Lesseps ist dann bekannt als derjenige, der als erstes erfolgreich einen Kanal erbaut. Und er ist bekannt für den ersten erfolglosen Versuch eines anderen Kanals.
Des Panama-Kanals?
Jawohl.
Haha, ist aber auch der einzige große Kontinente, neben Meere verbindende Kanal, den ich sonst noch kenne.
Ja. Lesseps ist eigentlich ja, Konsul und ist in der Diplomatenlaufbahn, macht er eine steile Karriere. Er kommt mit dem Suezkanal und den Planungsarbeiten in Kontakt, weil er nach Ägypten reist. Und alle, die nach Ägypten reisen, müssen in Quarantäne. Und damit er sich nicht langweilt, kriegt er Literatur geschickt. Und da gehört unter anderem ein Buch dazu von Jacques-Marie Le Perre. Der war mit Napoleon unterwegs und der hat damals eben schon geguckt, ob man eben an dieser Landenge einen Kanal machen kann. Man ist aber davon abgegangen, weil man befürchtet hat, dass der Meeresspiegel zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer zu unterschiedlich ist und dann entweder zu viel Salzwasser das reinkommt oder
Mittelmeer ausläuft.
Oder der Nilschlamm wieder alles verlandet und das Ganze irgendwie nichts bringt. Deswegen hat man damals eigentlich schon Ludwig dem 14. ja vorgeschlagen, diesen Kanal zu bauen. Und Napoleon hat auch schon darüber nachgedacht. Man hat das aber nicht realisiert, weil man eben dachte, da ist zu viel Höhenmeter dazwischen. Und der Sepp hat es aber dann geschafft, mit ganz vielen Connections, die er hatte. Wie gesagt, er kennt dann den Belfond. Er kennt auch einen Deutschen, Thomas Waghorn. Der hat ganz pfiffig einen Überlandtransportweg da an der Meerenge vorbei. Und deswegen hat er eigentlich die besten Voraussetzungen, weil er eben genug Forschung hat und genug Leute kennt, die ihn da beraten können. Und ihm gelingt dann eben dieser Bau dieses, ja, sehr, sehr bis heute wichtigen Kanals.
Mega.
Ziemlich
da
krass.
Fährt auch Timo Struppi durch.
Timo Struppi fahren da jetzt durch.
Genau. Sie landen also in Port Said und machen sich dann von dort auf in Richtung der Pyramiden. Wir sind auf Seite 8. Die Pyramiden sind im Hintergrund kurz zu sehen. Tim und Struppi und der Professor und einige Esel gehen durch die Wüste. Die Wüste ist natürlich wieder so richtig wüstig, so sanddünenwüstig. Und wir wissen alle, wer die Wüste in Ägypten kennt, die ist nicht sanddünig, sondern eher felsig und steinig.
Ja.
Also
zumindest da, wo die Pyramiden sind, sind keine Dünen.
Nee, definitiv keine Dünen. Und dann stolpert der Professor dort mitten im Sand über einen Steinblock und buddelt dann darum. Und oh Wunder, es ist das Königsgrab. Und
wie auf der Karte versprochen.
Wie auf der Karte versprochen, aber Entschuldigung, wenn er das Königsgrab sucht, warum macht er keine richtige Ausgrabung, sondern buddelt dort einfach nur ohne Dokumentation im Sand?
Das war halt früher so. Aber eine Stufe im Sand, kommt uns das bekannt vor?
Tutanchamun.
Aber hallo.
Ja, genau. Eine Stufe im Sand, wobei das hier jetzt nicht nach unten führt, sondern das ist da irgendwie so ein Block.
Ja.
Ein Block mit einer runden Tür, die sich dann öffnet und dann, wo natürlich auch das Zeichen des Königs drauf ist.
Und die nach einwandfrei noch schwingt.
Ja, und so. Tim und Struppi gucken da dann rein und irgendwie ist der Professor auf einmal verschwunden. Und ja, es geht dann in das Grab hinein. Und wenn man sich das Grab von innen anguckt, ich habe auch so ein bisschen recherchiert, angeblich sagen irgendwelche Forscher, dass es im Innern wie das Grab des Mereruka aussieht.
Aha.
Genau, war eben, sieht überhaupt nicht so aus, sondern sieht im Inneren aus wie ein altägyptischer Tempel, aber definitiv nicht wie ein Grab. Wir haben nämlich große Wände, die geschmückt sind. Auf Seite 9 kann man das sehr, sehr schön erkennen. Man kann auch die Vorlagen erkennen. Es ist nämlich Ramses II. In einem Streitwagen nach einem Relief in Abu Simbel.
Aha, da schau.
Ja, das ist genau das, was man sehen kann. Und man sieht dann auch solche großen Säulen. Diese Rundsäulen, die hat man wirklich nur in Tempeln, nicht in Gräbern. Also, aber sehr spannend. Auf jeden Fall hat der gute Hergé sich da fortgebildet und hat sich auch die altägyptischen Originale angeguckt. Seite 9. Im Innern stehen 9 Sarkophage aufrecht offen mit den Mumien der vermissten Ägyptologen. Es wird nie aufgeklärt, wer sie getötet hat, warum man sie getötet hat, seit wann das eigentlich so ist. Wenn man sich das Titelbild anguckt, da tragen sie auch so schöne Daten. Der erste,
da sind die Todesdaten drauf.
Genau,
oder?
Das 1890. Das heißt, es geht schon ein paar Jahrzehnte. Aber sie sehen auch gar nicht so richtig mumienmäßig aus. Das heißt, sie sind zwar irgendwie eingewickelt, aber die Köpfe sind frei und sie tragen ihre Brillen und ihre Hüte und sehen eigentlich noch recht lebendig aus.
Ja,
Deckel gibt es da irgendwie nicht. Es ist etwas seltsam. Angeblich ist diese senkrechte Aufstellung der Sarkophage an der Wand inspiriert von dem Film Die Herrin von Atlantis aus dem Jahr 1932, ein Schwarz-Weiß-Film, wo Atlantis in der Wüste liegt. Wir müssen mal gucken, ob wir an diesen Film irgendwie drankommen.
Ja, sagt mir gar nichts.
Habe ich nur so als eine Referenz gefunden und weil ich den Film nicht kenne, konnte ich das auch nicht nachvollziehen. Aber normalerweise stehen Sarkophage eben nicht, sondern liegen. Die Wicklung andererseits und auch die Form der Sarkophage kommt von?
Wie meinst du die?
Die Form der Wicklung, die sind nämlich hier so verkreuzt und auch die Form des Sarges. Mhm. Tutanchamun.
Ah.
Von wem sonst?
Von wem sonst?
Von
Tutanchamun,
genau. Angeblich nach Tutanchamun. Ich habe mir die Mumie nochmal angeguckt. Ich konnte das mit der Wicklung nicht so ganz nachvollziehen. Aber die Form des Sarges auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Diese Mumien der Forscher, die da verschwunden sind, tragen auch alle sehr lustige Namen.
Mhm.
Und da steckt natürlich auch noch ein bisschen was dahinter. Der eine Forscher heißt Le Roglyph.
Aha, das klingt wie
Hieroglyph. Genau, nach Hieroglyphe. Dann haben wir daneben einen E.P. Jacobini, Ägyptologe. Dieser wiederum ist angelehnt an einen Kollegen von Hergé, Edgar P. Jacobs, mit dem sich Hergé über eine retuschierte Zeichnung verkracht hatte. Also hat er dann mumifiziert. Verscherzt es dir nicht mit AutorInnen, sie könnten dich in ihren nächsten Büchern umbringen.
Mhm.
Dann haben wir noch einen Herrn Carnaval, der uns natürlich erinnert an
Carnavon.
Carnavon, genau, von Tutanchamun. Und dann sind da noch offene Sarkophage und da steht dran Cyclon, Struppi und Tim.
Dum, dum, dum,
dum, dum, dum, dum, dum.
Ja, da ist offenbar jemand ziemlich gut vorbereitet, dass da Tim und Struppi und Cyclon irgendwann in diese Kammer kommen und man die dann auch wohl aus dem Wege schaffen will. Ne?
Genau, Seite 10. Da ist übrigens auch noch eine sehr schöne Anubis-Statue mit einem Schirm des Professors und dem Jackett des Professors. Von dieser Anubis-Statue gibt es auch Vorbilder.
Mhm.
Da hat sich also auch der gute Hergé von Originalen inspirieren lassen. Stellen wir euch in die Shownotes, wie ganz vieles, was ihr nachlesen könnt. Tim und Struppi sind also da drin, finden Spuren des Professors, aber den Professor nicht. Fump, dann geht hinter ihnen eine Tür zu. Dann finden sie die Zigarren, die dort zwischengelagert sind. Ja, und dann
gibt es eine sehr psychedelische Traumsequenz.
Eine sehr psychedelische Traumsequenz,
die beiden außer werden, Gefecht gesetzt werden.
Genau, es wird nämlich Gas in die Kammer hineingeleitet und die beiden fallen in Ohnmacht. Nicht ohne vorher noch von irgendwelchen Anubissen und Mumien und Pharaonen zu träumen und auch eine sehr schöne Darstellung von Schulze und Schulze.
Schulze und Schulze.
Dupont und Dupont, die beiden Agenten. Der eine Schulze sitzt auf dem Thron, der andere Schulze steht vor ihm und zündet ihm eine Zigarre an. Die Darstellung kennen wir, nämlich vom Thron des Tutanchamun.
Richtig, aha. Nur ohne Zigarre, ne?
Ja, nur ohne Zigarre und ohne Schnauzbärte und Hüte. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder eine Vorlage, die wir da haben. Als die beiden ohnmächtig sind, werden sie eingesagt.
Oha, ja.
Und dann an Bord des Schiffes gebracht. Und damit endet eigentlich auch schon unsere Ägypten-Episode.
Zack, aus, vorbei.
Ja, und dann heißt das die Zigarren des Pharao. Ich habe auch echt gedacht, es spielt irgendwie viel, viel mehr.
Ja, ist gar nicht so viel. Ich habe noch ein bisschen was zu, also man kann da viel rausholen. Wenn man eben ein bisschen guckt, ne, dann findet man doch sehr viel.
Zwei Vorbilder habe ich noch, ganz kurz, nicht ägyptisch, aber Seite 14, als Tim in seinem Sarkophag mit Struppi auf dem Meer ist und eine große Welle niedergeht, das ist die große Welle von Kanagawa, von Katsushika Hokusai 1831. Ah. Man kennt diese japanische Druckgrafik auf jeden Fall.
Dass er jetzt in der Stabi ist, oder nicht?
Genau.
Ja, genau.
Die haben das nämlich jetzt gekauft.
Richtig.
Also haben wir gleich wieder Münchenbezug.
Oh ja, check.
Seite 17, der arabische Scheich ist ein Fan von Tim und Struppi, hält ein Comicbuch hoch. Das gezeigte Abenteuer auf dem Mond erschien allerdings eigentlich erst nach dem Abenteuer von den Zigarren des Pharao.
Weil das war dann in der Neuauflage, ist es drin,
genau.
Ne? In dem Original war es nicht drin.
Ja, da war es irgendwie, glaube ich, was anderes. Ja.
Was auch noch cool ist, wo man eben auch sieht, dass Hergé sehr schön recherchiert hat und eben nach diesen ganzen Vorlagen geschaut hat, ist, wenn man die Zeichnungen von Kairo und Port Said sich anschaut, die Minarette und diese Gestaltung, die sind von zeitgenössischen Fotografien entlehnt und auch die Uniformen der Soldaten entsprechen denen aus der Zeit.
Also gerade bei den Bekleidungen, auch mit diesen Fes und Galabias und so, da hat er schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass das wirklich alles originalgetreu ist. Ja.
Das ist schon ziemlich cool. Was ich noch gefunden habe, ist, es gibt eine Kooperation mit dem Geo-Magazin.
Mhm.
Die machen Hintergrundinformationen zu Tim und Struppi in der weiten Welt. Und da gibt es eben auch einen Band in Ägypten, der so ein bisschen Hintergrundinfos über die verborgenen Schätze Ägypten liefert. Also da werden Pyramiden besprochen und ein bisschen Zeug zu Ägypten und den Hintergründen, auch Interviews mit Interviews mit Menschen, die da mitgewirkt haben. Und es gibt 16 Seiten unveröffentlichtes Material, nämlich Skizzen und Zeichnungen von Hergé rund um Ägypten-Sachen, die in Moulinsart-Archiv, also in der Sammlung um Tim und Struppi, in dem Museum ist das, glaube ich, auch ausgestellt zu sehen, verwahrt werden.
Von Geo, sehr cool.
Das ist von Geo. Ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Also Medimops hat es noch, habe ich gesehen. Und Amazon, das große A, kann man mal gucken, wen das interessiert.
Sehr spannend. Ich habe nämlich was Ähnliches gefunden. Es gab wohl im Jahr 2010 eine Doku auf Arte zu den Realhintergründen von Tim und Struppi.
Ja, genau.
Eine Dokumentarserie Sur les Traces de Tintin. Und die erste Folge war den Zigarren des Pharao gewidmet.
Richtig.
Zeigt Orte, wo Tim und Struppi waren oder die Hergé inspiriert haben.
Richtig. Und da ist, glaube ich, auch dieses Museum oder diese Sammlung, die Sachen verwahrt, wird da auch genannt. Ja. Also das ist ziemlich cool. Also wer vielleicht das Geo-Heft irgendwo hat, super nice. Müsste man mal reingucken, was da noch drinnen ist. Also mit den mumifizierten Ägyptologen, ne, wird ja wieder ganz klar auf den Fluch des Tutanchamun angespielt.
Ja, ganz klar.
Den kommen wir nicht herum. Ansonsten noch der Suezkanal hat natürlich auch Vorbilder im alten Ägypten. Haben wir da schon mal kurz drüber gesprochen?
Boah, ich meine, wir haben es irgendwie mal angesprochen. Es kann sein, dass es bei Asterix war.
Ja.
Wir haben schon über so viel gesprochen. Das macht nichts. Ihr hört das sowieso erst nach einiger Zeit wieder. Für euch ist das alles neu, ne?
Ja, sonst fasse ich es hier vielleicht noch mal ganz kurz zusammen. Es gibt nämlich den Bubastis-Kanal, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer mal verbinden sollte, der auch über das Wadi Tumilat, über die Seen irgendwie führen soll. Ich habe mir das jetzt auf der Karte nicht mehr genau angeguckt. Es gibt verschiedene Mutmaßungen, ist nicht ganz geklärt. Wir verweisen wieder auf unsere guten alten Historiker, nämlich Aristoteles, Strabo, Plinius der Ältere. Die erzählen was über diesen Bubastis-Kanal und die machen es aber auch nicht ganz klar. Deswegen könnte der vielleicht mal gebaut worden sein von Sesostris I. Oder Sesostris III. oder ganz wann anders, nämlich unter Sethus dem I. oder Ramses dem II.
Irgendwann ist er vielleicht irgendwie mal gebaut worden.
Möglich. Das Problem mit diesem blöden Kanal und eben den, dem Tidenhub und den Fluten, der verlandet einfach wahnsinnig schnell. Und deswegen zieht sich eigentlich eine ganze Geschichte durch Ausgraben, Verlanden, Ausgraben, Verlanden. Herodot erzählt dann nämlich durch den ersten richtigen kanalmäßigen Kanal unter Necho dem II. Also da sind wir schon so 610, 595, der eben den Kanal von Bubastis über das Wadi Tumilat da hinten wohl zieht. Der Kanal wird aber nicht fertiggestellt. Angeblich gab es da einen Orakelspruch, der das Ganze eher nicht so günstig vorausgesagt hat, aber tatsächlich war da Krieg mit Babylon. Mit Nebukadnezar dem II. und dann halt kein Muße mehr für Bauprojekte. Dann geht es weiter unter Darius dem I., der da wohl weiterbaut und der das Ding tatsächlich auch durchzieht und Gründungsstelen aufstellen lässt. Und der schreibt auf diesen Stelen: Der König Darius spricht: Ich bin Perser. Von Persien aus eroberte ich Ägypten. Ich befahl, diesen Kanal zu graben, von dem Nil genannten Fluss in Ägypten bis zu dem Meer, das in Persien beginnt. Als dieser Kanal gegraben war, wie ich es befohlen habe, sind Schiffe von Ägypten bis nach Persien gefahren, wie ich es gewollt hatte. Also frei übersetzt nach dieser Stele. Weiter geht's dann unter den Ptolemäern. Da wird das Ganze nämlich wieder erneuert unter Ptolemäus dem II. Bis Kleopatra, unsere Kleopatra und damit die Verbindung zum Comic, die du erwähnt hast. Quasi dann, also bis zur Zeit zwischen Ptolemäus und Kleopatra ist das Ding schon wieder verlandet und wieder vom Tisch. Und dann kommt erst wieder 100 nach Christus Trajan, der das Ganze wieder aufbuddelt. Und dann wieder bei den Arabern und dann später im Kalifat um 770 wird das ganze Ding geschlossen. Unter anderem auch als Schutzmaßnahme gegen das verfeindete Medina. Also auf zu, auf zu, auf zu.
Jeder hat mal irgendwie rumgebuddelt.
Ja, und dann wie gesagt die Bemühungen dann unter zum Beispiel Ludwig dem 14. Das ganze Ding wieder aufzumachen, bis es dann aber schließlich der erwähnte Lesseps dann tatsächlich vollbringt.
Ganz schön viel. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand es sehr schade, dass irgendwie das Ägypten-Abenteuer nur sehr kurz war in diesem Comic und dass es dann irgendwie alles sehr, ja, hierhin, dahin, dorthin, überall hin und das ist allerdings natürlich auch dieser Veröffentlichung damals geschuldet. Man bedenkt, dass man das für Woche immer nur so in kleinen Comicstrips halt in der Zeitung veröffentlicht, muss halt immer jeweils ein Knaller am Ende sein, dass die Leute in der nächsten Woche auch weiterlesen. Ja.
Ja, es gibt dann sehr viele Cliffhanger und die Story ist ja dann auch wirklich sehr verfahren. Nachdem sie dann aus diesem Grab rausgebracht werden mit dieser Eskapade auf dem Schiff, also da sind auch Schmuggler mit dabei, die dann hochgenommen werden und Tim und Struppi können dann entkommen. Dann werden sie von einem Schiff gerettet. Da ist ein komischer Händler noch dabei, der ihnen irgendwas verkauft. Dann werden sie an Land gelassen. Dann
gehen sie durch die Wüste, dann landen sie in diesem Militärstadt-Dings.
Also erst noch torpedieren sie da diesen Film, dieses Filmset, wo eine blonde, schreiende Frau gerettet wird oder aus Versehen gerettet wird. Dann kommen sie eben, Tim und Struppi gelangen da in Kämpfe zwischen verfeindeten Maharajas, was im Comic ja eigentlich quasi fast mit dem Tod von Tim endet. Also er muss zumindest seinen Tod nicht vortäuschen.
Ich wollte nicht Maharajas, das waren Paschas. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil irgendwie wird er erschossen, aber dann ist er doch nicht tot, weil dann ist er nur irgendwie lebendig in dem Grab. Aber wie ist er da entkommen? Ist er,
Ja, ist auch ganz spannend. Also er wird da verhaftet, weil er, also es bricht ein Krieg aus. Also Schulze und Schulze haben das irgendwie mitverschuldet. Und Tim gerät da rein und er soll die Uniform anziehen und mitkämpfen. Das will er natürlich nicht. Und dann wird er eben wegen Verrat verhaftet. Und er versucht zu fliehen. Die Schulzes helfen ihm dann da noch, mit einer Feile wieder auszubrechen, der Klassiker. Dann wird er aber erwischt und soll dann standesrechtlich erschossen werden. Und die Schulzes wollen ihn aber selber verhaften und können ihm dann das Leben retten, indem sie die Gewehre mit Platzpatronen laden und dann ihn beerdigen lassen und ihr kriegt aber Luft durch so ein Rohr und dann können sie ihn wieder ausgraben.
Ja,
super weird, also ganz, ganz merkwürdige Episode. Dann flüchtet er ja mit einem sehr zeitgenössischen Flugzeug, das ist auch ziemlich cool. Und
stürzt dann irgendwo über Indien ab.
Im Dschungel, genau. Dort dann wieder auf den Zyklon.
Der sich mittlerweile für Ramses den Zweiten hält, wahlweise auch für Sesostris den Dritten.
Ja, weil er halt irgendwie unter Drogen gesetzt worden ist.
Genau, es gibt dann eben einen Fakir, der da alle wild macht und alle verrückt macht.
Alle hypnotisiert, ganz klassisch.
Und die gehören dann alle zu einer Geheimorganisation, die
Opiumkartell,
blaue Kutten mit spitzen Zipfelkapuzen tragen, die uns auch etwas bekannt vorkommen.
Ja, also alles ist alles in allem, ich habe auch diesen Comic durchgelesen, was liest du da eigentlich? So,
ja, ja, also wie gesagt, ich dachte auch immer, das ist halt ein Comic für Kinder, aber ne, ganz schwierig. Und gerade im Comic sieht man dann eben auch ne, diese ganzen, weiß gar nicht, Maharajas und Paschas und Beduinenführer, die alle irgendwie so Stereotype sind.
Ja, die Schwarzen.
Dann gibt es eben genau noch die Schwarzen, die ja dann eben auch nicht richtig die Grammatik beherrschen. In den Sprechblasen sieht man das schon. Und das ist auch ganz spannend, weil es ja dann auch die Rezeption dann eben in der Fernsehserie gibt. Diese wilden Eskapaden sind dann auch gekürzt. Die gibt es dann in der Fernsehserie nicht mehr.
Die Fernsehserie. Es gibt nämlich Tim und Struppi nicht nur als Comic-Album, sondern seit 1991 auch als TV-Serie, die bleibt ganz eng an den Comics, strafft und kürzt das Ganze aber natürlich noch ein bisschen und ist auf YouTube verfügbar. Wir tun es in die Shownotes.
Genau, es gibt, glaube ich, 3 Staffeln und es ist, glaube ich, die erste Staffel Folge 5 oder 6, irgendwie sowas.
2022 gab es eine Ausstellung in Kairo. Im Nemek, dem Nationalmuseum für die ägyptische Zivilisation, heißt es, glaube ich. Auch in die Shownotes. Da hat man nämlich Tim und Struppi auch nochmal diese ganze Ägypten-Episode ausgestellt zur Entzifferung der Hieroglyphen und Tutanchamun 2022, das 100-200-jährige Jubiläum.
Aha, ja. Sehr, sehr cool. 2023?
Ja.
Gibt es dann das Computerspiel?
2023 im November, also noch gar nicht so lange her, ist ein Computerspiel erschienen, was sehnsüchtig erwartet wurde und große Enttäuschung ausgelöst hat. Wir haben es selbst nicht gespielt, aber wir haben uns die Trailer angeguckt und wir haben uns auch Let's Plays angeguckt und das ganze Spiel muss wohl ziemlich verbuggt sein. Die Rezensionen sind nicht die besten.
Ja, also ich habe es auch gesehen, da sind dann, also wirklich, also es klang so, als käme das alles auf den letzten Drücker raus, deswegen sind sehr viele Bugs drin. Es gibt, glaube ich, einen Patch, habe ich auf Steam jetzt gesehen. Ich weiß nicht, was das jetzt besser macht, müsste man mal gucken. Aber ich fand, das sah sehr niedlich aus.
Das sah total cool aus. Also es war wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und man hat auch genau die Episoden wieder aus dem Comic mit drin. Man ist natürlich dann auch wieder in dem Grab von König Kiosk. Ich habe beim schnellen Durchgucken nur gesehen, auf der einen Seite der Grabwand ist so eine große Bastet dargestellt. Das ist 1:1 aus der Wikipedia. die Umzeichnung der Bastet. Also, ja. Kennt man. Ja.
Also das ist dann ganz cool, weil da natürlich auch für den Spielfaktor ein bisschen manche Sequenzen ausgedehnt werden und deswegen gibt es natürlich im Computerspiel auch mehr Ägypten. Also das Grab ist gigantisch, was man da alles machen und...
Schakale von Tutanchamun kennt man auch wieder, die Anubisse.
Anubisse ohne Ende. Mhm. Es gibt hinten in der Ecke auch so Naos, so Schreine, wie sie im Louvre zum Beispiel stehen. Die Reliefs, hast du ja schon gesagt, sind glaube ich auch die gleichen. Das Ganze ist ein bisschen aufgepusht und aufgebaut.
Ja, trotzdem hat man wieder die klassischen Spiele. Man muss irgendwelche Statuen verschieben und muss mit irgendwelchen Spiegeln irgendwo Licht hin drauf machen lassen.
Unter anderem an einen Obelisken. Das kam ja auch irgendwie bekannt vor.
Kennen wir immer, ne?
Also wer das mal üben möchte, kann mal ins Mac kommen, das Augmented Reality Game ausprobieren.
Ja.
Ist
nicht so verbuggt.
Ja. Ja, also es sah auf jeden Fall ganz süß aus, hat mir eigentlich ganz cool gefallen und ist es sehr eng am Comic und arbeitet dann ein bisschen eben aus, wo man mehr Spielspaß irgendwie braucht. Deswegen gibt es mehr Ägypten da, finde ich sehr, sehr cool. Und auch diese psychedelische Sequenz, als Tim in dem Grab eben betäubt wird, ist in dem Computerspiel auch nochmal richtig cool drin. Da geht es voll ab, also sehr psychedelisch, wo dann so Lotus- und Papyruspflanzen so durch die Gegend illuminiert werden.
Särge irgendwie durch die Gegend fliegen.
Durch die Gegend tanzen. das Ganze dann auch irgendwie total, ja, also man muss irgendwelche verborgenen Pfade dann lang und fallen und es ist oben, unten, rechts, links, alles verschwimmt. Aber es ist dann trotzdem wieder diese Reliefs, wo Schulze und Schulze drin sind, was du erwartet, mhm, was du schon gesagt hast. Und die sind dann wieder trotzdem sehr eng am Comic. Fand ich ganz cool.
Ja.
Aber schade, dass es so eine schlechte Kritik hat und im Spiel wohl offensichtlich sehr gefloppt ist. Also man kann scheinbar dann auch irgendwann mal Tim nicht bedienen.
Ja, und das Spiel stürzt ab. Und
was ich aber sehr cool finde, ist, dass man Struppi spielen kann.
Ja, das
kann.
Ist dann auch so süß.
Also allein
das
dafür, oder?
Das sah so süß aus mit diesem kleinen Weißplüsch, ja, und dieser schwarzen Nase.
Genau, weil man hat dann eben die Perspektive aus Struppi heraus und sieht dann eben natürlich als erstmal seine feuchte Nase überall rumschnüffeln.
Ja, total niedlich.
Man muss irgendwo eine Katze jagen, ja, also geil.
Mhm.
Mega.
Das hat wirklich was gehabt. Ich habe mal geguckt, es gibt noch eine ganze andere Reihe von franco-belgischen Comics, die sich auch mit Ägypten beschäftigen.
Mhm.
Da, ja, haben wir noch einiges vor uns.
Ja.
Blake und Mortimer.
Ja.
Das Geheimnis der großen Pyramide, auch aus den 50ern. Der blaue Sperber mit der Pharao der Höhlen. Le Timur, der Talisman von Timur, spielt irgendwie so unter den Hyksos.
Mhm.
Es gibt Pharaon, das ist so eine Abenteuer- und Spionageserie, 1980 bis 99.
Ja.
Mit Comicheften. Es gibt natürlich den berühmten Papyrus, 1974 bis 2015 gibt es, mhm, glaube ich, auch eine TV-Umsetzung. Ja. Alex fällt auch darunter. Die Nikopol-Trilogie von Enki Bilal, die auch verfilmt worden ist. Immortals steht uns auch noch irgendwann bevor.
Mhm.
Psychedelisch und so.
Ja.
Sehr abgefahren.
Ja.
Naja, Professor Van Dusen haben wir ja gerade erst besprochen. Es gibt Donald Duck, der natürlich auch in Ägypten war. Wir können noch öfter über Comics sprechen. Und da ist hoffentlich dann auch ein bisschen mehr drin als bei Tim und Struppi.
Mhm.
Mhm.
Ja, zum Thema Comics habe ich gerade gesehen, ganz was anderes. Was mir noch einfällt, zum Thema Vorbilder, also auch der Stil, in dem Tim gehalten ist, ne, ist ja auch ganz markant, dass er sein Gesicht auch nur so diese zwei kleinen Pünktchen als Augen hat. Der ist ja, also hebt sich auch von den anderen Figuren im Comic ab. Und der hat ein Vorbild in einem französischen Comic, nämlich einer weiblichen Figur, die da heißt Bécassine. Die ist von 1905 und erlebt auch viele Abenteuer. Und die ist eben so ganz minimalistisch gezeichnet. Und daran ist Tim auch orientiert.
Ah, ja.
Ja.
Sehr krass.
Mega cool.
Haben wir noch was zum Comic?
Zum Comic selber, glaube ich, jetzt hätte ich erstmal alles.
Aber wir rauchen noch ein bisschen weiter.
Wir, ja.
Wir die rauchen Zigarre noch ein bisschen weiter, genau, Zigarren. Beziehungsweise, naturgemäß, wenn man bei uns im Büro ist, kommt man nicht dran vorbei. Im Büro des Chefs, hinten in einer Vitrine, steht nämlich, nicht seine Sammlung, aber eine Sammlung von Zigarettenboxen.
Ja, die sind mega cool.
Aus Weißblech und Zigarettenboxen sammeln scheint irgendwie so ein Ding zu sein, habe ich jetzt bei der Recherche
die festgestellt. Kann man, ja, kann man gut sammeln. Also,
voll krass.
Ja.
Man kann sich in der Recherche im Internet darin verlieren.
Mhm.
In der Tat dienten solche Weißblechboxen früher als Werbeträger und sind heute Sammelobjekte. Wir tun euch mal ein Bild von unserer Vitrine, auch noch in die Shownotes. Es gab übrigens auch Zigaretten-Sammelbildchen. Man kennt vielleicht irgendwie Margarine-Sammelbildchen. Die berühmten Liebig-Brühe-Sammelbilder, Liebig-Bilder ab 1875.
Habe ich noch nie davon gehört.
Echt nicht?
Nee.
Also mein Papa hat irgendwie so ein uralt Album, das waren halt wirklich solche Papierbildchen und die du dir dann in die Alben auch reinkleben konntest.
Mega cool.
Die also so dann wie Panini. Halt eben in unserer Zeit abgelöst worden sind durch die berühmt-berüchtigten Panini-Alben.
Ha.
Nora, Panini, früher gesammelt.
Mittel, also wenn man beim Einkauf mal so welche bekommen
ich
hat.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen älter, das war noch so ein, also zu meiner Grundschulzeit war es früher 80er.
Ja.
Oh, wir haben unser gesamtes Taschengeld da reingesetzt.
Ja, ich bin Generation Diddle.
Ja, da war ich zum Glück schon raus. Aber es gab irgendwie Animals of the World, weiß ich noch. Ich habe Asterix-Sammelbilder gehabt. Ich habe Regina Regenbogen gehabt. Ich habe Glücksbärchis gehabt. Ich habe Momo gehabt. Das heißt also auch immer, wenn irgendwie so Kinofilme kamen, dann kam gleich immer das Panini-Sammelalbum. Also gar nicht nur die Fußballbilder, sondern da gab es mega viel. Ja. WWF. Und da konntest du echt richtig Geld für lassen.
Also bei uns waren eher noch eben diese Fußballer, dann bei den Jungs eher so im Kurs.
Die sind wir zum Glück auch schon durch.
Aber dann war bei uns eben auf dem Pausenhof diese Diddleblätter zu sammeln und zu tauschen. Das war so das
Ding. Ja, das war ein bisschen später. Aber also zu meiner Zeit, diese Panini-Sammelalben, wahrscheinlich liegen irgendwie die ganzen doppelten Klebebildchen noch bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden. Ja, gab es aber, wie gesagt, früher auch schon. Und in der Tat auch natürlich wieder mit Ägypten-Bezug. Mhm. Wir haben bei uns 2011 im Museum eine Ägyptomanie-Ausstellung gehabt. Und da waren auch ein paar von diesen Liebig-Bildern mit dabei.
Ha, cool.
Und wir haben ja letztes Mal auch über die Nadel der Kleopatra gesprochen.
Ja.
Du erinnerst dich, ne,
ja,
den Obelisken, den man transportiert hat.
Mhm.
Da gibt es auch ein Zigarettensammelbildchen.
Ach cool.
Ja, ja, bei der Recherche bin ich da nämlich drauf gestoßen.
Habe ich auch gesehen, du hattest mir ja den Link weitergeleitet, dann habe ich auch nach Zigarettenbildchen gesucht. Und es gibt eine Serie, die ägyptische Götter hat.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr von welcher Marke, muss ich nachgucken. Aber da gibt es eine Tavarette. Hippo-Alarm.
Sehr schön. Ja, diese kleine Ägyptomanie-Ausstellung, die wir hatten, die war mega, weil da halt alles mit dabei war, von Kaffeeboxen bis oben stehen eben nicht nur Zigarettenboxen, sondern auch Ramses Underwear.
Aha.
Ich frag nicht. Ich
glaub, Feinripp für den Pharao?
Ja, ja, ich glaube, es gibt auch Ramses Kondome.
Ja,
ne? Irgendwie sowas.
Da war was, ja.
Ja, 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 ich meine mich irgendwie auch zu erinnern. Es gibt auch Ramses Zündhölzer aus früheren Zeiten.
Ja.
Sehr spannend. Und es gibt die Nadel der Kleopatra.
Ach.
Ja, da steht oben so ein kleines Metallböckchen und da waren die Nähnadeln
der
Kleopatra
drin. Sehr, sehr cool.
Woher aber auch diese Verbindung von Ägypten mit
Rauchwerk.
Wenn man heute nochmal sich das Angebot eines Supermarktes an Zigaretten anschaut, Camel.
Oh ja, Camel.
Hat ne Pyramiden drauf. Gizeh, Khedive, Nil.
Ja.
Gibt's alles.
Gibt's die immer noch?
Die gibt's immer noch, ja. Also Gizeh sind, glaube ich, diese Roll.
Genau, die kennen. Ja, genau, die haben Filter Khedive und Losentabak.
Gibt's auch noch, ja. Ja. Ich meine auf jeden Fall.
Also es ist ja vor allen Dingen so, dass damals eben der Tabak,
mhm,
der war super berühmt und
genau, das ist
scheinbar auch total ja, lecker und keine Ahnung was.
Der berühmte Orient. Tabak.
Oh ja.
Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Tabak kommt ja, wir erinnern uns, mit den spanischen Conquistadores Mitte des 16. Jahrhunderts von Amerika nach Europa. Tabakschnupfen war dort ganz groß in. Dann hat man irgendwann angefangen, Zigarren zu rauchen. Die Zigarette kam erst um 1850 als eigentlich Abfallprodukt der Zigarrenindustrie.
Aha.
Da haben nämlich dann die Arbeiterinnen das Kleinkram sich zusammengerollt und geraucht und daraus ist dann die Zigarette entstanden.
Aha, Recycling, sehr gut. Mhm.
Und man hat dann eben auch überall in Europa angefangen, Tabak anzubauen, vor allem in der Türkei. Und darüber ist dann dieses Orient-Tabak entstanden. Türkei, das, wie heißt es, die dann auch, oh Gott, über Ägypten geherrscht haben. Das
Osmanische Reich?
Das Osmanische Reich, es ist spät, seht es uns nach. Das Osmanische Reich und darüber, weil Ägypten eben auch zum Osmanischen Reich gehörte, galt das eben auch so ein bisschen als Qualitätsmerkmal und hat sich dann als Darstellung auf diesen Zigarettenboxen niedergeschlagen. Man findet die Sphinx,
mhm,
man findet Pyramiden,
mhm,
man findet verschiedene andere Obelisken, Tempeldarstellungen. Man findet natürlich Kleopatra vorwiegend leicht bekleidet.
Ja, das finde ich eben auch ganz spannend, dass da auch öfter mal so eine orientalische Schönheit, also ich weiß nicht, ob Frauen in der Zeit auch viel geraucht haben, aber das spricht ja dann auch eine weibliche Konsumentenschaft dann eigentlich an. Ne?
Nofretete, eine berühmte Darstellung auf dem Streitwagen.
Was ich ja wieder cool finde, dass man sich da wirklich mal absetzt so von dem Mainstream und eine Darstellung nimmt, die nicht so bekannt ist, fand ich mega gut.
Ja, sieht sehr, sehr cool aus, aber es Beduinen und Kamele, ganz klar,
ja,
gehört auch mit dazu. Ist ein ganz, ganz tolles Sujet, auch da tun wir mal ein paar besonders schöne Exemplare in die Shownotes.
Das Logo mit der Sphinx, das ist ja dann wieder entlehnt von dem Gemälde von, wie heißt der, Jérôme, der Bonaparte vor der Sphinx gemalt hat.
Verbindung.
Ding, ding.
Deutschland ist dann auch zu einem Zentrum der Zigarettenindustrie geworden und insbesondere in Deutschland Dresden.
Oh ja, die Zigarrenstadt, die Tabakstadt.
Die erste Filialfabrik gab es ab 1861 und die erste eigenständige deutsche Fabrik, die orientalische Tabak- und Zigarettenfabrik Jenice, das ist in der Tat eine türkische Stadt, in der Tabak angebaut wird, 1862. 1934 eine Zigarettenfabrik Greiling und in Dresden, die hat die allererste Filterzigarette hergestellt. Die ist dort erfunden worden. Mhm. Aber diese Fabrik hier Nietzsche, die ist total spannend. Die gibt es heute noch in Dresden, die steht dort noch.
Ja, und die hat ein fantastisches Gebäude, nämlich eben, wieder Anführungszeichen, ihr hört sie, orientalischer Stil. Das ganze Gebäude ist angelehnt an die Grabmoschee des Emirs Kahir Bagh in Kairo. Mhm. Ja, also es sieht von außen aus ein bisschen wie eine Moschee.
Mit Kuppel, mit Minarett, mit allem drum und dran.
Und innen drin ist aber Tabak.
Ist eines der markantesten Gebäude Dresdens. Heute allerdings kein Tabak mehr drin. Heute ist es nämlich ein Büro- und Geschäftshaus.
Haha. Tja. Da weißt du Bescheid.
Mhm. Krass. So ist das.
Die Zigarettenmanufaktur Edouard Laurent, die ja dann eben auch diese Ägyptenbilder macht, die ganz, die auch bei oben bei euch im Büro stehen, die wird in Alexandria gegründet und zieht dann aber nach dem Weltkrieg nach München. In die Westenriederstraße bis 1999.
Also und dann auch hier haben sie dicht gemacht.
Ja. Voll. Also mussten, glaube ich, irgendwann Insolvenz anmelden oder irgendwie sowas. Ja. Das ist auch ganz spannend. Und der Hype um diese Zigaretten, um diese Tabak aus dem Orient, der lässt dann massiv nach, weil dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg kommen dann diese American Blend Tabaks. Mhm. Die werden dann billiger, besser, anders, man weiß es nicht. Und da ist zum Beispiel Camel ganz vorne mit dabei, das hast du ja schon gesagt. Ja,
gibt sich, ist zwar amerikanisch, gibt sich aber trotzdem noch den Orient.
Genau,
gibt sich noch den Kamel, Orient. Mit Pyramiden, mit Sand, mit allem drum und dran.
Genau, ich erinnere mich auch noch, da war früher mal so eine ganz coole Werbung, wo dieses Kamel immer auf die Pyramide gekracht ist und so. Was aber ganz spannend ist, wenn man nämlich genau hinguckt, dann ist auf dem Camel-Logo ein Dromedar.
Mit zweien?
Einhöcker.
Nee, Einhöcker, ach so.
Einhöcker, Dromedar, ja. Zwei Höcker, Kamel.
Ja gut, Kamel, Dromedar.
Ja, ja, pass auf, ich bin dem Ganzen nachgegangen.
Okay, es gibt, ich habe nichts gesagt.
Oh, ja, ja, ne? Wir schauen ja alles nach hier, wir sind ja oberkritisch. Das, ja, also die Marke und der Name Camel stand quasi schon fest und es ging dann 1913 darum, das Logo zu kreieren. Das Ganze fand in Winston, North Carolina statt, das... Ja, war jetzt die Frage, was kommt eben auf dieses Camel-Ding drauf? Und als Modell musste herhalten Old Joe. Und Old Joe ist ein Dromedar aus dem Zirkus Barnum. Zirkus Barnum sagt einem vielleicht was, wer nämlich The Greatest Showman mit Hugh Jackman gesehen hat. Ist quasi einer der ersten, die so Wanderzirkusse einführen, die Shows einführen und die von
alles
diesen
hängt miteinander
Kuriositäten-Kabinetten da ein bisschen anders mit umgehen. Die haben ein Dromedar im Repertoire, es heißt Old Joe. Und im Englischen ist es scheinbar nicht das Problem, weil Camel für ein und zwei Höcker. Mhm. Und bei den Deutschen macht es halt wieder keinen Sinn, weil wir halt Kamel und Dromedar unterscheiden.
Deswegen, und Trampeltier.
Und Trampeltier und weiß der Geier was. Ja, da macht es dann wieder keinen Sinn. Aber im Englischen war das damals gar kein Problem, auf eine Camel-Packung ein Dromedar zu machen. Old Joe.
So sieht's aus.
Habe ich sehr gefeiert. Fand ich ziemlich gut.
Wir werden hier nicht von der Zigarettenindustrie gesponsert. Rauchen ist ungesund, wir möchten es nochmal betonen. Auch wenn wir uns jetzt die ganze Zeit mit Zigarren, Zigaretten, Zigarettenboxen beschäftigt haben.
Aber das Ganze ist ja in der Popkultur bis heute auch noch verankert. Mhm. Zum Beispiel bei unserem guten alten Kumpel Arthur Conan Doyle. Der hat eine Geschichte mit Sherlock geschrieben. The Adventure of the Golden Pines. Pinesnetz? Keine Ahnung. Im Deutschen heißt es Der goldene Klemmer.
Ja, das Pinesnetz, das ist ja diese Kneifer, diese Brille, ne, die man sich da so auf die Nase drauf klemmt.
Ja, genau, das hatte ich auch gedacht. Da gibt es auf jeden Fall einen übelst starken Zigarrenraucher und der raucht natürlich nur eigens angefertigte Zigarren aus Ägypten. Im Film Blade Runner kommt eine Zigarrenbox vor, so eine ägyptische.
Ach, also den mit Harrison Ford.
Ich glaube im Remake, aber
in dem,
neuen, vielleicht im alten dann auch, das weiß ich nicht genau.
Also beide nochmal gucken?
Unbedingt, ja.
Krass.
Voll. Und ja, also man hat eben dann diesen Hype um diesen
Tabak, man hat diese ganzen Motive. Ich kenne das auch noch. Ich war ja graben in Ägypten das erste Mal 2011, glaube ich. Und 2010 die Exkursion. Und meine Kollegen damals auch alle noch viel geraucht. Und die ägyptischen Zigarettenpackungen, dann aus Papier und Pappe, die hatten auch noch ganz oft so ägyptische Motive drauf. So Nefertete und Nefertari und was weiß ich. Das wurde auch so ein bisschen gehypt und gesammelt. Und dann habe ich auch so gedacht, ist ja auch für die Prägung eigentlich so, für das eigene Wahrnehmen und dann eben auch für die Darstellung, Rezeption in der Popkultur ganz spannend, dass man diesen Vorstellungen, diesen europäische Vorstellung des Orients dann immer in der Hosen- und in der Jackentasche mit sich rumtragen kann. Dass das eben halt bis heute so stark auch die Vorstellung von
des Orients
geprägt hat. Und da ist natürlich eine ganz starke Orientalismusdebatte eben auch dahinter. Ne? Weil das sind so Stereotype, die dann...
Die Kleopatra ist auch immer weiß, die Nefertiti ist weiß, alle sind sie irgendwie schneeweiß und sehen sehr, sehr europäisch aus.
Richtig, und es sind immer die drei Pyramiden und Tutanchamun und Kleopatra und alles ist irgendwie schön und mysteriös und Beduinen luxuriös. Und ja, und man bereitet da eben auch so ein... ja, Orientalistenbild, das dann durch diese Zigarettenpackungen ja bis heute transportiert wird und sich ja dann natürlich auch in den Sehgewohnheiten und Wahrnehmungsgewohnheiten unserer Rezipienten von Popkultur quasi verdichtet. Und diese Kritik ist natürlich auch nicht so lapidar, sondern da hat sich zum Beispiel schon 1925 einer mit Gedanken gemacht. Nassim Hikmet hat zum Beispiel geschrieben: Das ist der Orient, wie ihn der französische Dichter, Verallgemeinerung, damals sah. Es ist der Orient der Bücher, von denen pro Minute 1 Million gedruckt werden. Doch es gab weder gestern noch gibt es heute so einen Orient und es wird ihn morgen auch nicht geben.
Ja, es ist ein Fantasiebild, was dort kolportiert wird, wie man so schön neudeutsch sagt.
Ne? Also ich meine, auch allein das Wort Orient ist ja eurozentrisch geprägt. Ja. Ne? Das muss man ja auch immer sagen. Also Orientalismusdebatte auch von Edward Said wird ja auch bei uns in der Wissenschaft immer noch rezipiert. Den muss man auch vielleicht kritisch betrachten, aber trotzdem ist immer ganz klar, diese Sachen stehen für Luxus, für Faszination, für Mythen.
Für den Fremdblick.
Immer auch als Gegenbild eben dieses aufgeklärten ja, schon gezähmten Westens, was und der Osten dann noch nicht ist und vielleicht mal werden soll. Und das findet man dann eben auch ganz klar in den Tim und Struppis.
Ja gut, aber ich meine, das haben wir ja überall. Ne? Ich meine, dieses Rauchen, das mit Freiheit und Abenteuer und ich sag nur der Marlboro-Cowboy, ne? Das ist halt auch in der Werbung einfach so verankert. Und wenn du rauchst, dann bist du cool und dann bist du frei und dann bist du wild und dann bist du unabhängig und...
Und dann kannst du noch Panini-Bällchen sammeln.
Ja, das kannst du dann auch mal machen. Apropos Grabungen und Rauchen. Du hast gesagt, ja, diese schönen Papierboxen, die man dann hat, eignen sich ganz hervorragend, um kleine Grabungssachen aufzunehmen.
Das tun Schokoladenpralinen-Schachteln aber auch.
Das tun auch La Vache Curie, die rote Kuh und diverse andere Gläschen, Schuh, Cremedosen. Ja,
alles, was irgendwie geht.
Ja. Das heißt also, Kleinfunde bei archäologischen Grabungen werden nicht immer vorsorglich eingetütet, sondern auch in ganz vielen anderen Boxen verteilt, die man dann mitunter auch in Depots, in Museen noch wiederfindet.
Ja, war ich gerade letztens mit konfrontiert. Da war eine Studentin da, die Material aufgenommen hat für ihre Bachelor-Masterarbeit. Und da stand immer neben dem Objekt irgendwie Matthias und Hering. Und sie war so völlig irritiert, was das bedeutet. Und sie sagte, ich wusste es auch nicht. Wir haben dann den Abteilungsleiter gefragt und der sagte, ja, das sind die Objekte, die halt eben entsprechend in den Matthias-Dosen und Hering-Dosen. Und das war damals eben das vorläufige Sortierungsmerkmal, wo die Sachen hingekommen sind. Und das ist ganz liebevoll dann in die Doku mit aufgenommen worden, obwohl die heute nicht mehr existiert, sondern natürlich nach der Typologie und Chronologie
sortiert sind. Ja, was ist denn die Typologie Matthias und die Typologie Hering?
Ja, genau. Ja, also das findet man auch heute immer noch in den Tiefen des Depots.
Ja, und trotz, dass die Episode in den Zigarren des Pharaos mit dem Pharao nur so kurz ist, haben wir jetzt trotzdem schon wieder ganz, ganz lang geredet.
Wir machen aus allem was.
Wir machen auch aus dem kleinsten, aus der kleinsten Kippe eine Zigarre.
Viel Rauch um nichts.
Ja.
Sehr gut.
Schall und Rauch.
So ist es.
Das sowieso. In diesem Sinne danken wir, dass ihr uns auch diesmal wieder unterstützt habt. es ist immer sehr schön, wenn wir Feedback von euch kriegen. Was wir kriegen mit unserer Ägypten-Unterwasser-Folge, sind wir jetzt sogar im Lateinunterricht gelandet.
Ja,
und krass. Zwar... Der Latinisator. Tun wir euch auch nochmal in die Shownotes.
Ja, aus der Schweiz, oder nicht?
Aus der Schweiz.
Also mega cool.
Genau, wir gehören jetzt zum Schweizer Lateinunterricht mit dazu.
Mami, wir freuen uns sehr.
Wir freuen uns total. Und auch sonst, was uns im Instagram und sonst wo erreicht. Wir machen nochmal kurz Werbung für unseren Discord-Server, wenn ihr euch mit uns direkt austauschen wollt.
Immer gerne.
Lustige Bildchen kriegen wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Link auch in den Shownotes. Wir sagen Dank für alle Unterstützung, die uns über unser Ko-Fi erreicht hat.
Ja, vielen lieben Dank.
Kann man sich nämlich auch Comics von kaufen?
Ja, das fließt zum natürlich Beispiel in Recherche, ist
natürlich,
klar.
Das fließt alles in die Recherche mit hinein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ja, wir sind gespannt.
Ja, uns steht erstmal noch was ganz, ganz Großes bevor.
Oh, Aufregung, ja.
Ja, wir sind nämlich leider nicht live, sondern nur digital dabei bei dem Iggy Popkult-Seminar vom 24. bis 26. Januar, 3 Tage Ägypten und Popkultur. Wenn ihr auch dabei sein wollt, das Programm kommt in die Shownotes.
Ja, es gibt viele super interessante Sachen.
Leider auch auf Spanisch.
Portugiesisch.
Französisch.
Französisch, ja.
Wir reden auf Englisch, das müssen wir jetzt auch gleich noch tun. Stellen euch das natürlich auch dann wieder zur Verfügung. Kommt auf unseren YouTube-Kanal danach und drückt uns die Daumen, dass alles gut geht.
Ja, dass das Internet steht, die Technik und dass wir...
Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil wir müssen nämlich das Ganze pre-recorded hinschicken.
Das stimmt, das hatte ich auch noch nie.
Das heißt, aber wir werden jetzt unsere Lecture gleich recorden und dann werden wir es da hinschicken.
Ja, und dann können wir ganz entspannt die Konferenz genießen. Hat schon was.
Ja, finde ich gut. Ja. In diesem Sinne sagen wir...
Wiederhörnchen.
Later Skaters. Ich habe heute das passende T-Shirt an.
Ich habe ein Mummies and Magic T-Shirt an.
Und ich habe Mumiensocken.
Die sind in der Wäsche.
Das tut mir sehr leid.
Ach, ich finde es gut. Frische Socken sind besser als... Ne?
Ja, gut. Stimmt.
Okay.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir sagen Dankeschön und
tschüss.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.